Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Digitalunterricht nervt. Diese Aussage würden im Moment sicherlich viele unterschreiben. Es gibt aber auch Kinder, die auf genau diesen Unterricht, auch abseits von Corona-bedingtem Lockdown, angewiesen sind. Sie erzählen gleich, warum Digitalunterricht ein Segen sein kann und wie er vernünftig funktioniert. Und wir reden über das Geld. Unangenehm. Verpönt ist dieses Thema oft sogar. Dabei lohnt sich der Blick aufs Gehalt und das Lohngefälle, das es etwa immer noch zwischen Männern und Frauen gibt. Auch und ganz besonders hartnäckig auf den Lehrstühlen dieser Nation. Ich bin Stefanie Gebert. Herzlich willkommen. Auch im Jahr 2021 müssen wir über ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen sprechen. Hier bei Campus und Karriere nehmen wir jetzt mal den Hochschulbereich genau in den Blick. Denn es ist durchaus an der Gehaltsabrechnung abzulesen, ob auf einem Lehrstuhl ein Mann oder eine Frau sitzt. Je nach Bundesland unterscheiden sich die realen Bruttogehälter mal mehr, mal weniger deutlich. Bis zu rund 1.600 Euro Besoldungsunterschied kann es geben. Das hat der Deutsche Hochschulverband in einem aktuellen Ranking ermittelt. Dr. Beate Kortendiek arbeitet im Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW an der Universität Duisburg-Essen. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wie kann das sein, fragt man sich. Professorinnen und Professoren sind Beamte. Wie kann da ein so deutlicher Lohnunterschied entstehen?
Ja, das ist wirklich eine spannende Frage, weil lange wurde gedacht, dass im öffentlichen Dienst es keine Lohnungleichheit gibt. Wir kennen das aus der Wirtschaft, wir kennen das aus Betrieben, aber der öffentliche Dienst hatte ja auch die Vorbildfunktion, was die Gleichstellung der Geschlechter angeht. Und an den Hochschulen hat die Einführung der W-Besoldung dazu geführt, dass überhaupt ein Gender Pay Gap in dieser Form sich entwickeln konnte. Die Einführung der W-Professur war die Geburtsstunde des Gender Pay Gaps, weil durch die W-Besoldung es erstmalig möglich wurde, dass Berufungsleistungsbezüge ausgehandelt werden und zusätzlich gezahlt werden und damit eine neue Geschlechterungleichheit zwischen Professorinnen und Professoren erstmals überhaupt strukturell möglich wurde.
Also schauen wir auf das reale Gehalt, dann sind da Zuschläge mit drin, also Geld zum Beispiel, Sie haben es gesagt, Leistungsbezüge, weil jemand berufen wurde oder auch Sonderzahlungen. Das macht dann den großen Unterschied aus?
Das macht den großen Unterschied aus. Wir haben die Zahlen für NRW, die Bruttogehälter auch geprüft. Wir haben die Familienzuschläge rausgerechnet. Wir haben die vermögenswirksamen Leistungen rausgerechnet. Und das, was übrig bleibt, was die Differenz ausmacht, das ist die unterschiedliche Höhe in den Leistungsbezügen, in den Berufungszulagen und auch in den Funktionszulagen. Also diese Bezüge, die sind so hoch und unterscheiden sich so stark, dass sie diese Differenz und den Gender Pay Gap ausmachen.
Und das ist ja alles Verhandlungssache. Darüber herrscht dann meist wahrscheinlich Stillschweigen. Und es gibt ja das große Tabu, über Geld redet man nicht. Und das gilt auch für Hochschulen.
Ja, das gilt für Hochschulen. Also dieses über Geld spricht man nicht. Das ist sozusagen ein ganz großes Tabu, während bei den Besoldungsgruppen und im öffentlichen Dienst ja klar ist, was das Bruttogehalt ausmacht, wird über die Zulagen nicht gesprochen. Und somit war das lange wirklich ein tabuisierter Bereich und es gab gar kein Wissen darüber, ob es ein Gender Pay Gap überhaupt gibt, aber es gab auch kein Wissen darüber, wie hoch er denn ist.
Jetzt wissen wir es genauer. Ich habe es gesagt, bis zu 1.600 Euro können da den Unterschied ausmachen. Das heißt aber doch auch, dass was wir jetzt brauchen und was die politische Forderung sein muss an die Hochschulleitungen, dafür mehr Transparenz zu sorgen.
Ja, also Transparenz ist das ganz entscheidende Wort. Es muss Transparenz hergestellt werden. Natürlich muss der Datenschutz gewährt bleiben. Aber wir haben auf Bundeslandebene jetzt die Daten vorliegen und die einzelnen Hochschulen, jede Hochschule braucht für ihre eigene Hochschule auch die Transparenz. Wie hoch ist hier der Gender Pay Gap? Gibt es ihn? In welcher Höhe? Und wodurch begründet er sich? Und nur durch diese Transparenz kann letztendlich auch der Anfang gesetzt werden oder ermöglicht werden, den Gap zu senken. Also das ist sozusagen nicht nur so ins Leere gesprochen, sondern das gibt eine Untersuchung aus Kanada, die dieses auch systematisch bestätigt. Nachdem die Gehälter zwischen Professorinnen und Professoren veröffentlicht wurden, ist der Gap gesunken. Transparenz ist hier das ganz entscheidende Wort und der ganz entscheidende Ansatz.
Schauen wir nochmal abseits von den Zuschlägen auf ein anderes Argument, was immer wieder angeführt wird, nämlich man kann ganz einfach sagen, Frauen vertreten einfach die falschen Fächer. Die werden eher Germanistinnen, als dass sie Professoren für Maschinenbau werden. Lässt sich dieses Argument auch aushebeln mit dem, was wir heute wissen?
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie anführen. Die Fächer haben eine unterschiedliche Wertigkeit, weil mit den Zulagen wurden ja auch Professorinnen und Professoren gewonnen aus unterschiedlichen Bereichen, in denen unterschiedlich verdient wird. Und im Maschinenbau wird außerhalb der Hochschulen sehr viel verdient. Von daher wird auch hier eine andere Zulage gewährt als im Bereich der Germanistik. Wir haben die Daten daraufhin überprüft, ob eine Germanistin genauso viel Zulagen hat im Durchschnitt wie ein Germanist und im Maschinenbau ebenfalls und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass hier nicht ausschließlich das Fach zählt, sondern auch das Geschlecht. Das heißt, die Maschinenbauerin hat weniger als der Professor im Maschinenbau. Die Professorin in der Germanistik hat weniger an Zulagen als der Professor in der Germanistik. Und das ist sozusagen ein ganz entscheidendes Ergebnis, weil hierdurch sichtbar wird, es zählt nicht nur der Marktwert des Faches, sondern auch der Marktwert des Geschlechtes.
Und dann sind wir wieder beim Thema Transparenz. Das bringt mich zu der Frage, wie realistisch ist es und wie groß ist der Willen an den Hochschulen, dagegen das bisherige Tabu anzugehen?
Ich glaube, dass der Wille sehr hoch ist. Die Hochschulleitungen waren zum Teil sehr verblüfft über die Ergebnisse, weil doch gespiegelt wird, wir behandeln Frauen und Männer gleich. Unser Ansatz ist, für Gleichstellung zu sorgen und wir bevorzugen nicht Professoren vor Professorinnen. Und die Realität, die faktische Realität in der Höhe des Gender Pay Gaps hat hier auch zu Irritationen geführt. Und es wird jetzt zu einer Debatte kommen, nicht nur zu einer Debatte, auch sondern zu Handlungsansätzen, wie dieser Gap reduziert werden kann und welche Mechanismen wirken und wie man diesem entgegenwirken kann. Also die Hochschulleitungen haben sehr gespiegelt, dass sie dieses Problem sehr ernst nehmen und das habe ich auch als sehr ernsthafte Rückmeldung erlebt.
Und dann muss wieder überprüft werden, ob denn die neuen Mechanismen wirklich greifen, um die unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen an den Hochschulen wirksam zu stoppen. Vielen Dank, Beate Kortendiek vom Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW. Ein weiterer Schlüssel im Kampf gegen Geschlechterungerechtigkeit kann auch die Förderung von Frauen sein bei der Besetzung von Professuren. Der rot-rot-grüne Senat in Berlin hat da Großes sich auf die Fahnen geschrieben. Ob er hält, was er verspricht, schauen wir uns gleich an. Nach wie vor beschämend niedrig ist der Frauenanteil auf leitenden Positionen in der Wissenschaft in Deutschland. Nur jede vierte Professur wird von einer Frau besetzt. Und wenn man die Bundesländer miteinander vergleicht, schneiden Bayern und das Saarland besonders schlecht ab mit 21 bzw. 22%. Berlin liegt an der Spitze mit 35%, aber das reicht dem rot-rot-grünen Senat nicht. Eine Novelle des Hochschulgesetzes soll Frauen noch stärker fördern. Was genau geplant ist, weiß Claudia van Laak.
Wäre nicht die Pandemie, Berlin hätte Emmanuel Charpentier einen großen Empfang bereitet, hat doch die Mikrobiologin und Biochemikerin Ende letzten Jahres gemeinsam mit einer US-Forscherin den Nobelpreis für Chemie erhalten.
I think it means a lot for the young girls who would like to.
Das bedeutet eine Menge für die jungen Mädchen, die gerne später forschen möchten oder die darüber nachdenken, ob sie eine Wissenschaftskarriere starten sollen. Sie sehen, dass zwei Frauen mit dem Preis ausgezeichnet worden sind. Die Tatsache, dass Jennifer Doudna und ich den Preis gewonnen haben, ist einfach ein Indikator dafür, was gerade passiert.
Sagte Charpentier, die in der Hauptstadt die Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene leitet. Die Forscherin sieht sich also als Vorbild in einer immer noch von Männern dominierten Wissenschaftslandschaft. Das Land Berlin versucht bereits seit 20 Jahren, Forschung und Lehre weiblicher zu machen. 3,8 Millionen Euro stehen jährlich für ein entsprechendes Programm zur Verfügung. Im letzten Jahr wurde jede zweite Professur mit einer Frau besetzt. SPD-Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach.
Ich freue mich natürlich über diese Entwicklung und darauf sind wir auch sehr stolz, dass wir bundesweit wirklich an der Spitze sind mit den gut 35% Frauenanteil. Aber es ist natürlich noch kein Grund zum Jubeln. Wir sind bei Weitem noch nicht am Ziel und wollen noch besser werden.
Bis zum Sommer soll das Berliner Hochschulgesetz novelliert werden. Die Rechte der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an den Hochschulen werden gestärkt. Wahlvorschläge für Hochschulgremien sollen quotiert werden. Außerdem soll es Vorgaben für die Besetzung der Berufungskommissionen geben. Wissenschaftsstaatssekretär Krach.
Warum sollten diese von Männern dominiert sein? Qualitativ kann es dafür ernsthaft keinen Grund geben. Wir brauchen dafür faire und objektive Berufungsverfahren. Und deswegen wollen wir zum Beispiel ins Hochschulgesetz hier im Land Berlin reinschreiben, dass 40% der Mitglieder einer Berufungskommission von Frauen besetzt werden. Und damit wären wir vorbildlich bundesweit und hätten eine verbindliche Frauenquote.
Auch die Spitzen der Berliner Hochschulen sind zunehmend weiblich. So werden die Humboldt-Universität, die Kunsthochschule Weißensee und 4 weitere Hochschulen von Frauen geleitet. Die Charité allerdings bleibt in großen Teilen eine Männerdomäne. Nur 2 von 10 Professuren dort sind von Frauen besetzt. In der Medizin ist es schwerer als in anderen Fächern, Familie und Karriere miteinander zu verbinden, erläutert Christine Kurmeier. Forschung, Lehre plus die Arbeit in der Klinik. Eine enorme Belastung, sagt die Frauenbeauftragte der Charité. Dazu komme ein ständiger Ortswechsel.
Das führt insbesondere für Frauen in der Familiengründungsphase oder auch kurze Zeit später, wo es eben sehr viele Verpflichtungen, familiäre Verpflichtungen gibt, dazu, dass sie eben den Ortswechsel nicht mehr vollziehen und sagen, dann verzichte ich eben lieber auf die Professur und bleibe hier.
Die Gleichstellungsbeauftragte der Charité hat deshalb ihre Strategie geändert. Früher sei es ihr darum gegangen, Frauen fit zu machen für Führungspositionen, zum Beispiel mit Coachings, erzählt Christine Kurmeier. Heute streite sie mehr dafür, die Strukturen in der Hochschulmedizin zu verändern. Familiengründung und Karriere dürften sich nicht gegenseitig ausschließen. Wenn die Charité Professuren ausschreibt, ist es jetzt schon üblich, dass zum Beispiel Dekane Frauen gezielt ansprechen und diese darum bitten, sich zu bewerben. Doch das reicht nicht aus, weiß die Gleichstellungsbeauftragte.
Deswegen werden wir es jetzt in Zukunft so handhaben, dass Professuren erst dann auch genehmigt werden zur Ausschreibung, wenn nachgewiesen werden kann, dass sich Frauen auf diese Professur auch bewerben können.
Das Land Berlin will das Programm zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre bis 2026 verlängern. Damit und mit der geplanten Novelle des Hochschulgesetzes muss sich Rot-Rot-Grün beeilen. Steht doch im September die Abgeordnetenhauswahl an. Wer weiß, ob einem neu gewählten Senat dieses Thema noch so wichtig ist.
Sechs Wochen Distanzunterricht von Anfang Januar bis Mitte Februar. Das zehrt an den Nerven von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften. Dabei sind 6 Wochen digitales Lernen ein Klacks. Jedenfalls für diejenigen, die das schon ganze Schuljahre hinter sich haben. Die Rede ist von Kindern und Jugendlichen, die auch ohne Pandemie krankheitsbedingt gar keinen Unterricht besuchen können und zu Hause beschult werden müssen. In Bochum gibt es so eine private Schule für diese Schülerinnen und Schüler, zu denen auch Carina zählt.
Hallo, ich bin Carina und ich bin hier, weil ich leider aufgrund von Angststörungen keine normale Regelschule besuchen kann. Und mir gefällt die Schule sehr, sehr gut.
Carina Köster ist von zu Hause per Skype-Videokonferenz zugeschaltet. Sie hat vor 2 Jahren an der Web-Individualschule angefangen, nachdem es an ihrer alten Schule im Sauerland einfach nicht mehr weiterging. Sie konnte aufgrund ihrer Angststörung nicht mehr zum Unterricht in einen Klassenraum eines Schulgebäudes gehen.
Mein Ziel ist es jetzt erstmal im Mai den Realschulabschluss zu machen und danach auch online Abitur noch zu machen. Also ich finde, hier funktioniert das besser, also für mich zumindest, weil individuell auf einen eingegangen wird und man seine Wünsche äußern kann, wie man gerne lernen möchte.
Carina, sollen wir dann einfach noch mal gucken, wo wir zuletzt
ihr gegenüber sitzt ihre persönliche Lehrerin.
Bio noch mal auf.
Ja, gerne.
Gut, also hier geht es um die Genetik der Blutgruppen. Da gibt es die
Julia Radunski lehrt alle Schulfächer. Ein Job an einer normalen Schule wäre für die Erziehungswissenschaftlerin nicht in Frage gekommen.
Weil mir die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern so viel Spaß macht und weil ich es so schön finde, so einen direkten Kontakt zu bekommen und zu sehen, wie kann man sich kennenlernen und gegenseitig so ein kleines Lernschlösschen erstellen, in dem man sich beidseitig wohlfühlt.
Die klassische Lehrerausbildung ist eher die Ausnahme. Die meisten bringen sozialpädagogische Fähigkeiten mit. Den Stoff der Klassenstufen 2 bis 9, von Mathe, Deutsch, Fremdsprachen bis zu Naturwissenschaften, müssen sie sich ohnehin alle neu erarbeiten.
Ich glaube, dass man die Inhalte, die man braucht, bis zu einem Realschulabschluss sich gut aneignen kann und die dann auch entsprechend vermitteln kann, in dem Moment, in dem man bereit ist, sich auf sein Gegenüber einzulassen. Bin ich in der Lage, die Person, die mir gegenüber sitzt, zu sehen und gemeinsam Stärken und die Schwächen so mitzunehmen, dass man ein gutes Lernergebnis findet.
Der Unterricht läuft in der Regel per Videokonferenz 1:1, ein Lehrer und ein Schüler. Die Web-Individualschule ist keine Regelschule, sondern eine Privatschule und unterstützt Schulkinder, die aus ganz verschiedenen Gründen, wie körperliche, seelische oder psychische Einschränkungen, dauerhaft nicht am normalen Unterricht teilnehmen können, erklärt Leiterin Sarah Lichtenberger.
Das heißt, wir müssen ganz anders aussehen, ganz anders riechen und auch ganz anders rüberkommen als die normale Regelschule, weil wir eben diese Konfrontation mit alten Traumata verhindern wollen. Das heißt, sie haben alle sehr, sehr negative Schulerfahrungen gemacht, die Schüler, die bei uns sind. Die sind allesamt von der Schulpflicht befreit, dauerhaft krankgeschrieben und können nicht mehr in die Regelschule gehen.
Vielen Schülern fällt es schwer, regelmäßig am Unterricht teilzunehmen. Andere sind aber auch sehr lernstark und blühen an der Individualschule auf. Auch für die Lehrerinnen und Lehrer ist jeder Tag eine Herausforderung.
Bei manchen Problemen kommen wir auch an unsere Grenzen. Wir haben einen Suizidversuch und auch einen Suizid einer Schülerin erleben müssen. Wir haben Kinder und Jugendliche, die sehr schwer erkrankt sind.
Bisher sind 20 Lehrer festangestellt. Die Zahl soll künftig auf 40 wachsen. Denn zurzeit gibt es eine große Nachfrage. Durch Corona haben immer mehr Eltern die Sorge, ihre kranken Kinder seien durch das Ansteckungsrisiko in einer Schule gefährdet. Aber auch schon zuvor stieg die Nachfrage kontinuierlich, erzählt Lichtenberger.
Letztendlich muss ich sagen, dass die Warteliste, die wir haben, voll ist mit Kindern und Jugendlichen, die unbeschult zu Hause sitzen, seit Jahren.
Die Interessentenkartei umfasst mehr als 1000 Kinder, berichtet sie. Die Kosten übernimmt in der Regel das Jugendamt. Jetzt soll das Gebäude in Bochum aufgestockt werden. Bisher können 200 Kinder aus ganz Deutschland betreut werden. Ein Teil von ihnen schafft dann auch noch einen formalen Schulabschluss.
Es ist schon schön, dass man denen eine Eintrittskarte in die Gesellschaft wieder verschafft hat. Denn so konnten sie tatsächlich Fuß fassen, obwohl ihnen in irgendeiner Art und Weise das Schicksal ein Beinchen gestellt hat.
Deutschlands einzige reine Online-Schule, Kai Rüßberg, hat sie für uns besucht und erklärt, wie es da mit dem Distanzunterricht läuft.
Campus und Karriere. International.
Ja, und auch beim Blick in unsere Nachbarländer können wir sehen, dass Digitalunterricht sehr gut funktionieren kann. Und zwar flächendeckend und nicht nur vereinzelt dort, wo engagierte Pädagogen am Werk sind. Beispiel Polen. Unsere Autorin Lucia Heisterkamp war in einer Grundschule nahe der deutschen Grenze und hat sich erklären lassen, welche Bedingungen hier für einen fast reibungslosen Distanzunterricht sorgen.
Guten Tag.
Deutschunterricht in der 6. Klasse an der Kopernikus-Grundschule im polnischen Swubice. Lehrer Bartolomej Ubik sitzt im leeren Klassenzimmer vor seinem Laptop. Über die Videoplattform Teams spricht er mit seinen Schülern. Im digitalen Klassenbuch auf seinem Browser trägt er die Anwesenheit ein.
Magda.
Ich bin da.
Marisha.
Ich bin da.
Seit November findet in Polen der Unterricht für alle Schüler zu Hause statt. Viele Lehrer kommen wie Ubik trotzdem zum Unterrichten in die Schule. Hier funktioniert das Internet besser, er kann die Geräte der Schule nutzen und sich mit anderen Lehrkräften austauschen.
Wenn es zum Beispiel um diese Plattform Teams geht, dann können wir auch unsere Ideen tauschen, wie wir zum Beispiel Tests machen können und so weiter.
Digitalunterricht heißt für Ubik nicht nur vor der Kamera sitzen und erklären. Wie alle Lehrer in Swubice nutzt er ein digitales Lehrbuch mit interaktiven Übungen. Der Stundenplan läuft an der Grundschule fast genauso weiter wie im Präsenzunterricht. Eine halbe Stunde per Videokonferenz, eine Viertelstunde für die Schüler zum Selbstlernen. Anders als in Deutschland beherrschen die meisten Lehrer die Technik inzwischen mühelos. Nach dem ersten Lockdown gab es an der Schule verpflichtende Digitalschulungen.
Alles geht es jetzt so fließender als früher. Sogar die älteren Lehrer, die machen jetzt das alles ja fast perfekt.
Schüler, die zu Hause keinen Computer haben, können sich Laptops von der Schule ausleihen. Die Copernicus-Grundschule ist technisch gut ausgestattet. In jedem Klassenzimmer hängt ein Whiteboard. Schon vor Corona gab es über 150 Laptops. In der Pandemie wurde die Schule dann nochmal extra gefördert, erzählt Schulleiterin Aurelia Wollny.
Da haben wir auch von der Stadt so solche Unterstützung bekommen. Wir haben auch 20 Computer bekommen und bekommen wir immer die Masken.
Technische Ausstattung, Videounterricht für alle. An polnischen Schulen ist der Digitalunterricht inzwischen zur Normalität geworden. War Polen besser auf den Fernunterricht vorbereitet als Deutschland? Sören Bollmann, Leiter des Frankfurt-Swubica Kooperationszentrums, kennt Schulen auf beiden Seiten der Grenze. Er sagt,
wir haben schon vor Corona einen ganz deutlichen Unterschied gesehen zwischen den Schulen in Frankfurt und Swubica, dass die Swubica-Schulen sehr viel besser technisch ausgestattet waren und zwar ziemlich flächendeckend in allen Schultypen. Offensichtlich war das für die polnische Regierung eine hohe Priorität, die Digitalisierung voranzubringen.
Schon 2012 hat die liberale Vorgängerregierung der regierenden PiS-Partei massiv in die Digitalisierung von Schulen investiert. Millionen flossen in die IT-Ausstattung, in Weiterbildungen und digitale Lehrmaterialien. Aber auch die Erwartungshaltung an den Digitalunterricht sei in Polen eine andere, meint Bollmann.
Wir hatten schon im letzten Jahr ziemlich schnell den Eindruck, dass auf polnischer Seite die Schulverwaltung und die Direktoren einfach den Lehrern gesagt haben, das muss funktionieren. Wir haben die Technik, es gibt jetzt keine Alternative, ihr müsst den Unterricht online machen.
Perfekt läuft es in Polen trotzdem nicht. Manchmal hakt das Internet, erzählt die Schulleiterin Aurelia Wollny. Außerdem sei es schwer zu kontrollieren, ob die Schüler sich zu Hause wirklich aktiv am Unterricht beteiligten oder nebenbei mit dem Handy spielen. Auch das Thema Datenschutz wird in Polen diskutiert. Alle Eltern mussten eine Erklärung unterzeichnen, dass ihr Kind am Unterricht per Videokonferenz teilnehmen darf. Aber der Unterricht findet statt und soweit bekannt haben die allermeisten Schüler ein funktionierendes Gerät. Fragt man die Schüler an der Copernicus-Grundschule selbst, vermissen sie dennoch den Präsenzunterricht.
Okay, also die Kinder sagen, die wollen eigentlich zur Schule zurückkommen, am meisten wegen dieser Kontakte.
Nur die Klassen 1 bis 3 dürfen in Polen seit vergangener Woche wieder in die Schule kommen. Für die Klasse 6 von Bartolomej Ubik wird es wohl noch eine Weile beim Digitalunterricht bleiben.
So also funktioniert der Distanzunterricht in Polen. Und wie wir gehört haben, ist die frühzeitige Ausstattung mit Technik ein Schlüssel zum Erfolg. Ich streue nur sehr ungern Salz in die Wunden, aber wer sich die aktuellen Zahlen zum Digitalpakt in Deutschland anschaut, den wundert die Situation hierzulande gar nicht. Lediglich 20% der Gelder aus diesem Pakt wurden bislang bewilligt. Das zeigt eine Umfrage von Zeit Online unter allen 16 Kultusministerien. 5 Milliarden sind da drin in diesem Pakt, um die Schulen zu digitalisieren, aber offenbar wird nicht schnell genug abgerufen bzw. bewilligt. Nur zur Erinnerung, seit 2019 gibt es den Pakt. Nicht nur ständig vom Bildschirm hocken, das ist die Empfehlung der Drogenbeauftragten der Bundesregierung heute an alle. Zwischendurch auch mal den Stecker ziehen, trotz Digitalunterricht um Homeoffice. Ja, schwierig, sage ich mal, wenn sogar Kunst und Kultur zwangsläufig ins Digitale verlegt wurden, wie heute die Haute Couture-Ausgabe der Pariser Modewoche, die gerade im Netz läuft. Ein Thema gleich bei Corso, Kunst und Pop nach den Nachrichten. Das war Campus und Karriere für heute mit Stefanie Gebert. Ich sage Tschüss.